Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu What's up, Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück und ich bin euer Host. Wir nehmen heute mal den Ball von den Volkswirten auf. Die messen ja nun schon seit längerem langsam, aber stetig wieder anziehende Auftragseingänge in der deutschen Industrie. Das ist beileibe noch kein Boom, aber nach einem langen Stau scheint es jetzt langsam zumindest wieder loszugehen. Nur das Abarbeiten der wachsenden Auftragsbücher muss natürlich auch vorfinanziert werden. Und ein Weg, den viele Unternehmer dabei wählen, den schauen wir uns heute mal genauer an, nämlich Kautionsversicherungen, die Alternative aus der Versicherungswelt zu den klassischen Bankerwahlen. Was können die Kautionsversicherungen, was nicht? Und wie reagieren die Banken darauf, dass mehr und mehr Versicherungen in dieses alte Stammgeschäft von ihnen einsteigen? Das diskutiere ich heute mit zwei Gästen, die sich jeden Tag und schon sehr lange in dieser Welt bewegen. Mein erster Gast ist Florian Bräunig, der bei der Zurich-Versicherung, einer der aktivsten Versicherungen in diesem Markt, das Neugeschäft mit Kautions- und Warenkreditversicherungen verantwortet. Herzlich willkommen, Florian.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Michael. Mein zweiter Gast ist Kai Grove, Regionalleiter Kaution Nordost bei der Finanzierungsberatung Kracher. Kai, auch dir ein herzliches Hallo bei What's up Corporate Finance.
Moin Michael, ich freue mich, hier zu sein.
Die Stimme Bremens, man hört es heute bei uns im Podcast auch schön, weil man nicht nur München und Frankfurt da hat. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Florian, du vertrittst hier die Frankfurter Seite mit mir zusammen. Und Kai, ich habe es gesagt, die Geschäfte ziehen langsam wieder an in Teilen der Industrie. Die Baubranche hat auch gut gefüllte Auftragsbücher, zumindest weite Teile der Baubranche. Schlägt sich das auch schon in wachsender Nachfrage nach Kautionsversicherungen nieder?
Ja, man muss hier sehr differenzieren. Wenn man sagt, die Branche Bau, muss man nochmal genau hinschauen. Es gibt Tiefbau, es gibt Infrastrukturbau, es gibt Hochbau. Und diese Branchen sind doch unterschiedlich mit Nachfrage behaftet. Alles, was Tiefbau, Infrastrukturbau ist, läuft sehr gut. Und da verspüren wir vermehrt Nachfrage nach Kautionsversicherungen. Der Hochbau ist noch ein wenig zurückhaltend. Jedoch, auch da besteht natürlich Hoffnung, dass langsam aber sicher wieder zu alten Zeiten zurückgekehrt werden kann. Wobei wir sprechen ja von keinem Boom, sondern maximal von einer leichten Erholung.
Wie sieht es bei der Industrie aus, Florian? Seht ihr aus bestimmten Industriebranchen wachsende Nachfrage?
Ja, also auf jeden Fall jetzt erst nochmal, wenn ich kurz anhören darf, beim Bau. Wobei da man auch differenzieren muss. Das stimmt schon, was der Kai sagt. Wohnungsbau ist noch relativ schleppend. Aber was wir sehen, um dann auf die Branche zu kommen, Infrastruktur, gerade große Projekte, wobei die 500 Millionen Sondervermögen oder Sonderschulden, da haben wir uns tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, wobei wir das schon sehen. Aber ich glaube, da werden wir künftig auch noch viel mehr sehen, wenn das alles mal durch die Genehmigungen und die Planungsthematiken alle durch sind. Also da sehen wir eine hohe Nachfrage. Wir sehen auch seit geraumer Zeit eine hohe Nachfrage nach Defense-Themen. Das betrifft auch Bau übrigens, aber generell in der Branche Defense, das wächst. Erneuerbare Energien sehr differenziert zu betrachten, aber was wir jetzt in jüngster Vergangenheit auch viel sehen, sind Bürgschaftsanfragen für Projekte im Batteriespeicher.
Was sind denn so die typischen Projektprofile, für die Unternehmer über Kautionsbürgschaften oder Avale sich Liquidität beschaffen wollen?
Naja, der Klassiker, kann man, wenn wir jetzt im Anlagenmaschinenbau sind, sind die Anzahlungsbürgschaften. Die Alternative wäre immer eine Finanzierung. Insofern ist das Versicherungsaval immer eine Alternative oder auch, ich sage lieber, eine Ergänzung zur Bank, um sich letztendlich über den Auftraggeber zu finanzieren, um letztendlich Materialien etc. letztendlich vorzufinanzieren.
Da muss man auch gucken, wenn man in den Branchen unterwegs ist, also Wirtschaften, wenn in den Bereichen Bau, Maschinenanlagenbau, Defense und erneuerbare Energien stark nachgefragt. Es gibt auch noch andere, aber das sind so die vier Hauptbranchen, wo Bürgschaften benötigt werden. Und der Maschinenbau ist ein Klassiker, sich über Anzahlungen zu finanzieren. Und die müssen immer abgesichert werden. Und da kann ich es mir halt aussuchen, gehe ich über meine Hausbank, belaste unter Umständen meine Konkurrentenlinie, weil ich einen Rahmen zur Wahlweise in Anspruchnahme habe, oder ich weiche auf einen Versicherer aus und der Versicherer bietet mir in dem Moment einfach mehr Liquidität. Und das ist einfach das schlagende Thema oder der schlagende Grund, sich für eine Kautionsversicherung zu entscheiden, ist Liquiditätsgewinnung.
Du sprichst ja viel mit Unternehmern oder Managern, die diese Herausforderung haben. Ihr habt ja auch verschiedene Teams bei Gracher, die auch zum Beispiel die Bankseite sehr intensiv covern. Jetzt gibt es viele Unternehmen, die nach der schwachen Performance der letzten Jahre in ihren Banklinien schon relativ weit an den Grenzen sind. Was für Überlegungen treiben die um, wenn die Frage aufkommt, lege ich den Naval auch noch an die Bank oder schaue ich mich vielleicht nach neuen Optionen um?
Genau, also die Motivation, sich nach neuen Gelegenheiten umzuschauen, ist einfach der Liquiditätsengpass, der unter Umständen entstehen kann, da ich ja Löhne, Material über meine Kontokorrentenlinie vorfinanzieren muss. Da sollte ich sie nicht zwingend auch noch mit den Eventualverbindlichkeiten, den Bürgschaften belasten oder Garantien. So bietet mir die Kautionsversicherungsbranche mit ihren, also wir arbeiten mit über 25 Versicherungsgesellschaften zusammen, massenhaft Gelegenheit, egal ob ich weltweit Bürgschaften brauche oder in Europa oder nur in Deutschland, verschiedenste Partner, die mir da helfen können. Und am Ende des Tages ist eine Kautionsversicherung eine Aval-Linie bei einer Versicherung. Mhm. Das ist das gleiche Geschäft, nur mit dem Vorteil verbunden, dass die Versicherer eben nicht dieser hohen Regulatorik unterliegen, wie Banken es tun. Also hier das Stichwort Basel 1, 2, 3 und jetzt 4. Und das macht es oft leichter und einfacher, mir eine Aval-Linie beim Versicherer zu verschaffen. Plus, und da wird Florian mir sicherlich zustimmen, Versicherer haben auch smarte Tools, Online-Tools. Ich kann 24/7 Avale abrufen. Es geht oft bedeutend schneller.
Wie unterscheidet sich denn eine Kautionsversicherung von einem Bankaval so im Look and Feel für den Nutzer? Kai hat gesagt, es wird nicht auf die Linie angerechnet, das ist cool. Ihr habt doch nicht so strenge Regularien oder Regulatorik wie die Banken. Merkt man auch irgendwas an, sieht das Produkt anders aus, sind die Konditionen anders? Führ uns mal so ein bisschen in die Unterschiede rein.
Ja, also wir unterliegen auch der Regulatorik, nennt sich bei uns Solvency 2. Also wir werden da auch beaufsichtigt, so ist das nicht. Wir haben da auch Regularien, die wir entsprechend beachten müssen. Eine Versicherung hat aber nicht nur Kreditrisiken, in der Regel, ja, gerade die großen. Und wir haben ein ganz anderes Buch und deswegen unterliegen wir dann auch einem anderen Regime der Versicherung. Die Unterschiede für den Begünstigten gibt es hoffentlich gar keinen Unterschied. Das müssen die Begünstigten. Aus unserer Sicht macht das keinen Unterschied, ob jetzt jemand einen Bankaval oder einen Versicherungsaval in der Hand hat. Gegebenenfalls sieht man eher, dass die Bonität der Versicherer, wenn es dem Begünstigten wichtig ist, tendenziell eher in einem guten bis sehr guten Bereich liegt, was die Ratings angeht von S&P, Moody's etc. Also das ist dann hier und da schon mal ein Argument, wenn es in Wordings zum Beispiel eine sogenannte Downgrade Clause gibt, sodass man sein eigenes Exposure nochmal unterlegen müsste, wenn man jetzt zum Beispiel seinen Investment Grade verliert. Es gibt viele Versicherer im AA-Bereich, AA-Bereich, die sind da relativ weit weg. Da muss schon viel passieren, bis man da hinkommt. Insofern ist das sicherlich schon ein Unterschied für die Unternehmung oder den Kunden. Ich denke, die Dokumentation bei einer Versicherung ist deutlich schlanker. Wir haben deutlich weniger Herauslegungsvoraussetzungen. Und in der Regel geht es auch deutlich schneller bei uns. Wir haben ja nur dieses eine Produkt und wir machen das von morgens bis abends und sind einfach darauf spezialisiert, sodass wir da an der Stelle auch deutlich schneller sein können als zum Beispiel bei einer Bank, wo in ein Kreditgremium letztendlich alle Produkte der Bank, die für den Kunden dann letztendlich mitbeordnet müssen, da mitbesprochen werden. Wir haben eine Wahl, das wird besprochen, da weiß jeder, was auf ihn zukommt, was dann letztendlich auch die Schnelligkeit ausmacht. Der Kai hat es angesprochen, Digitalisierung ist ein sehr großes Thema. Jeder Versicherer arbeitet an der Digitalisierung, genauso wie jetzt auch vermehrt die Makler, die auch an gewissen Portalen arbeiten, insbesondere im Standardbereich, um da auch eine Schnelligkeit entsprechend dann reinzubekommen.
Die Dauer, für die ihr die Liquidität oder die Garantien zur Verfügung stellt und das potenzielle Ausmaß, ist auch vergleichbar mit Banken?
Ja, in der Regel ist es so, dass wir einen revolvierenden Avalrahmen zur Verfügung stellen, bis auf Weiteres wie bei den Banken auch. Das Ganze kann aber auch committed wie bei den Banken auch zur Verfügung gestellt werden. Wir sind auch mit den Banken immer gut und gerne unterwegs. Das ist auch, deswegen bin ich auch gerne in der Kautionsversicherung unterwegs. Wir wollen gar nicht der alleinige Finanzierungsbaustein sein. Am liebsten hätten wir 2, 3 Kautionsversicherer und Banken neben uns, um letztendlich das Risiko zu streuen. Kann ja sein, dass irgendwo mal ein Wechselabschnitt hakt, den der andere übernehmen kann. Der andere hat gerade intern vielleicht ein paar Themen, sodass immer jemand das Aval dann auch zur Verfügung stellen kann. Da gilt so ein bisschen die alte Regel, nicht alle Eier in einen Korb.
Seht ihr das oft, Kai, dass sich verschiedene Versicherungen zu einem Kautionsversicherungsclub, Konsortium zusammenschließen?
Ja, auch das ist auch unser Bestreben, gerade aufgrund der jüngsten Entwicklung, um auch eine gewisse Finanzierungssicherheit darzustellen. Ne? Auch da sind wir so unterwegs, dass wir halt versuchen, die Kräfte zu bündeln. Und zwar in der Form, dass wir eben Versicherer und Banken zusammen an den Tisch bringen und versuchen, ein Konsortial zu erwirken. Damit man eben, wie Florian eben es beschrieb, wenn einer aufgrund von internen Regulierungen vielleicht gerade nicht so rauslegen kann, wie er gerne möchte, dass immer noch andere Partner eben da sind, die vielleicht nicht diesen internen Stress gerade haben. Und am Ende muss das Ziel sein, dass unsere Mandanten jederzeit eben über ihr Bürgschaftsportfolio auch verfügen können. Und auch damit, und das ist ja das Wichtigste für den Mandanten, er kann seinen Auftrag annehmen. Er muss nicht noch drüber nachdenken, habe ich eine Bürgschaft oder habe ich sie nicht, sondern er kann gedanklich gleich überspringen zu, habe ich die Manpower, habe ich das Material, kann ich pünktlich liefern. Aber er soll nicht darüber nachdenken, kann ich eine Bürgschaft legen oder nicht. Mhm. Das ist unser beider Ziel, Florian und meins, die Mandanten eben mit genügend und ausreichend Kapazitäten auszustatten.
Eine Sache ändert sich aber, gerade wenn wir das Beispiel von eben nehmen, ein CFO hatte bis jetzt seine Avale beim Bankkonsortium, möchte das jetzt ein bisschen rausziehen, um da wieder ein bisschen mehr Luft zu bekommen auf der Kreditlinie. Jetzt kommen ja mit Versicherungen dann neue Finanzierer in den Finanziererkreis rein. Verändert das irgendwas? Ist das erstmal ein großes Thema in der Abstimmung? Haben Banken ein Zustimmungsrechtpflicht oder so weiter? Wie funktioniert das in der Praxis?
Gut, das muss man immer im Einzelfall sehen. Man kann natürlich unterschiedlich vorgehen. Man kann Versicherer als Ergänzung hinzunehmen. Man kann Versicherer zusammen koordinieren, neben dem Konsortialvertrag, der bei den Banken liegt. Man kann alle zusammen an einen Tisch bringen. Man kann aber auch einfach sagen, nee, ich nehme jetzt einfach ein, zwei oder drei Versicherer, es kommt ja immer aufs Volumen drauf an, hinzu und mache vielleicht bilaterale Verträge. Also das muss man wirklich individuell auf das Unternehmen abwägen, wie man da vorgehen möchte.
Ist das ein großer Aufwand, einmal diesen Schritt zu machen und das Aval rauszuziehen aus der Banklinie und rein in eine Versicherung, wo man wirklich monatelang Hässel hat und mit 1000 Leuten quatschen muss? Oder geht das relativ smooth und konfliktfrei?
Also das geht smooth und konfliktfrei, denn am Ende des Tages, eine Versicherung guckt auf die Bonität des Kunden. Ist die Bonität in Ordnung? Ist eine Linie möglich? Dann sind wir hier von der Anfrage bis zur Vertragsunterschrift, Florian, bei maximal, also wenn alles normal durchläuft und keine Widrigkeiten auftreten, 3 bis 4 Wochen.
Ja, also für eine bilaterale Linie auch deutlich schneller, wenn alle Unterlagen zur Bonitätsprüfung vorliegen. Das ist immer so ein bisschen das Thema, dass dann immer nochmal Rückfragen kommen aus der Kreditprüfung. Oder wir ja direkt vorne auch schon sagen, da fehlen uns noch ein paar Unterlagen, insbesondere der Liquiditätsplan. Das ist für uns das A und O. Aber du sprachst gerade noch die Club- oder Konsortialsituation an. Also die, ich sag mal, die schon lange in dem Markt sind, arbeiten gut und gerne mit den Banken auch zusammen. Die kennen die Wordings, oft sind es ja auch die LMA-Standards. Das kennen auch die Versicherer in der Regel, die schon lange dabei sind. Oftmals hat man dann den Termloan A, B, dann noch einen Revolver und dann kommt eine Guarantee Facility. Und da macht es oft Sinn, die Kautionsversicherer letztendlich dort in diese Facility mit reinzuholen. Das ist, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das ein schlanker Prozess ist, weil das ist ja ein Prozess, der sich auch über sagen wir mal, Wochen und Monate hinziehen kann. Ne? Eine Refinanzierung von einem Konsortialvertrag ist was anderes, als jetzt eine Linie bei einem Kautionsversicherer bilateral aufzumachen. Will nur sagen, das sind wir gewohnt, das können wir genauso gut von der Dokumentation her beurteilen wie unsere schlanken Verträge.
Wie sind denn die Unterschiede bei den Sicherheiten zwischen Kautionsversicherung und Bankerwahl? Greift ihr sofort mal nach der Unternehmervilla, bevor ihr anfangt?
Also wir sind ja keine Bank und wir nehmen auch so gesehen in der Regel keine banküblichen Sicherheiten rein, sprich die Anteile werden verpfändet oder die Asset-Seite wird in die Haftung genommen. Am liebsten machen wir das Ganze planko, wenn die Bonität stimmt. Und wenn wir tatsächlich sagen, dafür brauchen wir noch eine Sockelsicherheit, dann nehmen wir am liebsten verpfändetes oder abgetretenes Festgeld mit rein oder eine Bankrückbürgschaft. Das sind so die beiden Klassiker, mit denen wir arbeiten.
Bis zu welchen Ratingklassen macht ihr das Blanko?
Ah, das kommt tatsächlich auf den Einzelfall drauf an, weil man muss auch die Größenklassen beachten. Wenn man jetzt eine kleine Firma hat mit einem A-Rating, was per Definition bei uns eigentlich schwierig ist, ist es trotzdem eine andere Risikostruktur als eine Firma, die einen Milliardenumsatz hat mit einem schlechteren Rating. Insofern kann man das gar nicht so auf den Einzelfall, also generell sagen, sondern man muss es wirklich auf einen Einzelfall runterbrechen.
Aber Kai, würdest du sagen, dass es in der Regel so ist, dass man mit der Versicherung auf der Sicherheitenseite schlanker unterwegs ist, als wenn man einen Bankerwahl zieht?
Also das auf jeden Fall, auch wenn wir jetzt hingehen und uns unseren Mandanten, unseren zukünftigen erst einmal anschauen, passiert ja Folgendes. Wir machen uns ein Bild von der wirtschaftlichen Situation. Und aufgrund unserer Marktdurchdrungenheit, die wir haben, können wir einfach schon aus unserem Rating, was wir erarbeiten, Rückschlüsse ziehen. Was ist konditionell möglich? Braucht es Sicherheiten? Ja, nein. Und welche Covenants kann man, muss man vereinbaren? Das heißt, das sieht auch ein bisschen in der Vorbereitung, in diesem Falle des Maklers. Und wir geben dann ja quasi fertige Kreditvoten Richtung Versicherer. Und da gehört es eben dazu, vorab mit dem Kunden, Mandanten zu sprechen, braucht es an Sicherheit ja oder nein. Ne? Also wir machen eine Voranalyse, halten Rücksprache mit dem Kunden, was ist möglich, was nicht. Und was auch wichtig ist, man muss sich immer Gedanken machen um pari passu. Das heißt, ein Versicherer, das wird Florian bestimmt bestätigen, mag es gar nicht, wenn die Bank steif voller Sicherheiten sitzt und er selber soll Blanko rauslegen, ne, dann muss die auch die Verhältnismäßigkeit gegeben sein.
Ja, das ist in der Tat so. Und da geht's, wenn wir solche Fälle auf dem Tisch haben, auch nicht darum, dass wir Sicherheiten bekommen, sondern es geht einfach um die Gleichbehandlung. Immer vor dem Hintergrund, wenn man mal in eine Krise kommt und alle Finanzierer sitzen an einem Tisch, dann ist einfach die Erfahrung, je gleich verteilter die Risikopositionen sind, umso größer ist die Aussicht auf eine erfolgreiche Sanierung.
Das ist nachvollziehbar. Kai, verlangen die Versicherer für die Vorzüge, die wir jetzt hier besprochen haben, höhere Zinsen oder Einmalgebühren als die Banken?
Nein, also das ist beileibe nicht so. Ein Versicherer stellt viel mehr ab auf die Bonität tatsächlich, als eine Bank das tut. Banken, ich selber bin gelernter Sparkassenkaufmann und habe auch 17 Jahre dort gearbeitet. Also als Bank kenne ich es noch gerne. Rahmen zur Wahlweise in Anspruchnahme, Darlehen, Investitionsfinanzierung. Und unter jedem Vertrag stehen die gleichen Sicherheiten. Einfach nur, damit man Zugriff hat im Falle eines Falles. Das ist so ein bisschen mit dem Rücken an die Wand-Mentalität. Der Versicherer ist aber anders aufgestellt. A, hat er gar kein Interesse an einer Grundschuld, sondern es geht mehr um Barsicherheiten oder Rückbürgschaften. Das heißt, man ist da viel schlanker aufgestellt und orientiert sich eben an der Bonität. Ne? Und auch dort gibt es eben die Möglichkeit, einen Blankovertrag zu bekommen, auch wenn bei anderen Verträgen Sicherheiten bestehen. Man muss sich es halt angucken. Im Einzelfall, das ist entscheidend. Aber es kann halt nicht sein, dass mein Konkurrent mit 1 Million Termingeld unterlegt ist und der Versicherer hat das nicht. Das passt nicht. Aber ansonsten gilt halt immer die Verhältnismäßigkeit und die Versicherungen sind da schlanker und schneller unterwegs. Sicherheiten müssen auch verwaltet werden. Und auch eine Verwaltung von Sicherheiten kostet Geld.
Aber vielleicht noch ein Punkt zur Ergänzung. Wir schauen nicht nur auf die Bonität, sondern auch noch auf die Avalarten. Wir unterscheiden hier nochmal nach Risikoklassen. Eine Zahlungsbürgschaft ist auf der einen Seite mit der höchsten Risikoklasse versehen und eine Menge Gewährleistung auf der anderen Seite mit der niedrigsten. Und das geht auch so weit, dass wir auch eine Menge Gewährleistung, kann man nochmal unterscheiden. Ein Tiefbauer hat da ein anderes Risiko als ein Fassadenbauer. Und das ist so ein bisschen diese Spezialität, wo wir glauben, als Branche insgesamt, mit diesem Produkt können wir da nochmal durch diesen differenzierten Blick auch nochmal einen Unterschied machen.
Meiner Erfahrung nach habe ich nie gehört von Banken, dass das Avalgeschäft auf der Attraktivitätsskala ganz weit oben stand, dass das irgendwas ist, wo man immer mitmischen muss, weil man da fette Renditen einfahren kann und einfach sein Eigenkapital gut verzinsen kann. Jetzt klingt es ja schon so, als ob ihr Versicherer, jetzt nicht nur deine Versicherung, sondern generell eure Branche, ziemlich heiß seid auf dieses Geschäft und euch auch Mühe gibt, da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Warum macht ihr das? Warum ist es wirtschaftlich attraktiv für euch?
Naja, es ist ein profitabler Markt. Trotz aller Krisen heißt aber auch, dass wir unsere Underwriting-Disziplin nicht aufgeben dürfen. Was wir auch Gott sei Dank nie gemacht haben. Aber sag mal, unsere Existenzberechtigung ist ja letztendlich im Schadensfall, wenn die Insolvenz passiert, ja auch auszuzahlen. Selbstverständlich sehen wir Insolvenzen und die steigen ja auch. Ne? Zum Halbjahr kam ja eine neue Zahl dann nochmal raus. Wir sehen da jetzt, ich glaube, es waren 10 oder ein 12 Jahreshoch nochmal zum Halbjahr. Aber es ist insgesamt ein sehr attraktiver Markt nach wie vor. Das sieht man ja auch dran. Der Kai sagte es, arbeitest mit 25 Versicherern zusammen, ne? Ja, das kommt ungefähr hin, wenn man mal so die letzten 20 Jahre sich anschaut, ist statistisch gesehen jedes Jahr ein neuer Kautionsversicherer dazugekommen. Und auch dieses Jahr kommt wieder der ein oder andere neu hinzu. Eigentlich jedes Jahr kam immer ein neuer dazu. Das würden wir ja nicht machen, wenn es jetzt nicht profitabel wäre. Aber man muss schon genau wissen, was man macht und wo man hinschaut. Und gerade wenn man jetzt neu in den Markt kommt, dass man sich nicht einfach vollzieht mit Risiken, das geht relativ schnell, weil wir wollen ja nachhaltig unterwegs sein. Und ich glaube, als Branche haben wir das immer bewiesen und auch durch alle Krisen durch, 9/11, Lehman, Corona, überall. Weiß nicht, Kai, kannst du ja vielleicht nochmal was zu sagen, aber die Kapazitäten im Markt waren im Großen und Ganzen immer da. Und sie sind auch jetzt da. Also der Markt hat Aufnahmefähigkeiten, auch jetzt, und wird er auch in Zukunft haben.
Also das kann ich nur voll bestätigen. All die Krisen, die Florian eben angesprochen hatte, waren da, und es waren immer erstmal Schocks, aber es ging immer weiter. Die Versicherer standen zur Verfügung. Das ein oder andere Haus mag mal ein bisschen restriktiver unterwegs gewesen sein, aber am Ende des Tages waren die Kapazitäten da und neue Marktteilnehmer sind erschienen. Das heißt, wenn ich Bürgschaften über einen Kautionsversicherer bekommen möchte am Markt, die Kapazitäten sind auf jeden Fall da. Guckt man genauer hin, aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, ja. Muss man intensivere Gespräche führen? Ja. Aber dafür sind eben auch Begleiter da, die einen da unterstützen können, so wie wir zum Beispiel. Das heißt, niemand wird allein gelassen. Wir sorgen dafür, dass man direkt miteinander spricht. Also häufig gehen Florian, der Kunde und ich in einen Videocall. Wir sprechen die Themen an. Und da sind nicht nur die harten Fakten wichtig, sondern auch, kommt man, ja, versteht man sich untereinander, ist die Chemie einfach da, ist die wirtschaftliche Perspektive der Unternehmung da, wo wollen die eigentlich in Zukunft hin, weil wir kennen ja ein Bild, die Banken gucken nur nach hinten. Wie ist der jetzt der Jahresabschluss, Rating und dann, Und hier haben wir das große Glück, dass Kautionsversicherer auch sehr gerne in die Zukunft gucken und dem aufgeschlossen sind. Und das ist das große Plus, was wir eigentlich haben. Nicht die rückgewandte Sicht, sondern wir gucken nach vorne, sind zielgerichtet. Und haben, wie gesagt, schlanke Prozesse und gute Konditionen.
Das klingt für mich oder erinnert mich ein bisschen an die Zeit, als die Private Debt Funds im Leverage Finance Geschäft in Deutschland aufgaben. Auch viel flexibler und unkomplizierter in der Abwicklung. Damals haben viele Banken, denen da das Wasser abgegraben wurde, sich auf die Hinterfüße gestellt und gesagt, dieses Geschäft geben wir nicht preis, da halten wir dagegen, und haben sich dann auch ein Stück weit angepasst. Wie ist es hier in diesem Markt? Halten die Banken dagegen, versuchen diese Angebote der Versicherer zu matchen, agiler zu werden, oder sind die im Gegenteil ganz froh, dass da jetzt noch eine zweite große Gruppe kommt, die da mit anpackt und vielleicht die Finanzierungsrisiken übernimmt?
Ja, es ist schwierig zu beantworten, ehrlicherweise, weil das ist ja ein Riesenmarkt und es gibt jetzt nicht Kautionsversicherer gegen Banken. Ganz im Gegenteil, wie ich es gerade sagte, es ist eher eine Ergänzung. Aber ich sag mal, vom Eindruck her vergeben die Banken natürlich eher Cashlinien und ein Aval, Bürgschaftsgarantie, ist eher ein Nebenprodukt für eine Bank. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied. Wir machen das hauptberuflich und bei den Banken läuft das mit. Wobei die Banken nach wie vor, kann der Kai ja gleich nochmal zu den Marktanteilen was sagen. Die haben nach wie vor mit Abstand den größten Marktanteil. Und wir haben irgendwann mal vor Jahrzehnten in der Nische angefangen, aber ich glaube, da sind wir jetzt auch schon lange raus aus der Nische. Gerade weil wir, wie gesagt, immer als stabiler Partner auch durch Krisen letztendlich gute Arbeit geleistet haben, auch mit den Banken, selbstverständlich mit den Banken. Also das ist kein Gegeneinander, das ist ein Miteinander, und wir sehen uns als Finanzierungsbaustein oder Finanzierungspartner gleichwertig zu den Banken.
Ja, also das Aval-Geschäft lag im Jahr 2000, als der Kracher angefangen hat, so ungefähr 80% bei den Banken und 20% bei den Versicherungen. Und jetzt haben wir das nochmal erhoben nach 25 Jahren und haben gesehen, ja, jetzt sind es halt 75% Banken und 25% bei den Versicherern. Das ist jetzt eine kleine Zahl, aber in Euro umgerechnet, da geht es um Milliarden, und das ist einfach ein Riesenmarkt. Und wie Florian das eben so schön gesagt hat, es ist ein Miteinander. Was jetzt zu beobachten gilt, ist die Entwicklung von Basel IV. Denn seit 1.1.25 ist Basel IV in Kraft getreten, und dort guckt man strenger auf das Eigenkapital der Banken. Das heißt, wenn ich jetzt Aval-Kredite herauslegen möchte, habe ich da eine neue Regulatorik. Diese Regulatorik ist so aufgebaut, dass ich gucken muss, habe ich ein internes Rating-System, stelle ich auf externe Ratings ab, und das interne Rating-Verfahren ist nach Bonitätsstufen wieder auch gegliedert. Nicht mehr so, sagen wir mal, so einfach mit der Unterlegung wie vorher. Das heißt, es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass Banken auf externe Ratings zurückgreifen müssen und danach ihre Eigenkapitalunterlegung bemessen müssen. So, der normale Mittelständler hat kein externes Rating. Da kann es dazu kommen, dass die Banken in Zukunft mehr Eigenkapital für ihre Eventualverbindlichkeiten unterlegen müssen. Und wenn das passiert, muss ich mir als Bank die Frage stellen, kann ich mein Eigenkapital woanders gewinnbringender einsetzen oder muss ich mehr für diese Kreditart nehmen? So, also entweder es wird teurer oder ich stelle es ein, platt gesagt. Noch merkt man davon im Markt nichts, aber es ist ein Stufenmodell, was sich langsam, 25 begonnen, 2030 in der Höchststufe, auf- und ausbaut. Das heißt, ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren hier schon Reaktionen merken von den Banken, wie auch immer die aussehen mögen. Nur lieber heute schon mal sich darauf vorbereiten, denn wenn mich das überfällt, wenn die Bank sagt, so ist es jetzt, dann stehe ich wieder quasi, bin ich gezwungen zum Handeln. Ich kann aber schon heute aufgrund meines Wissens agieren. Das heißt, eine Hinzunahme von Kautionsversicherung. Es muss nicht immer schwarz-weiß, nicht wenn dann, sondern es mag eine gute Ergänzung sein oder auch eine Zusammenarbeit beginnen. Das sind die Dinge, auf die man sich heute unbedingt schon vorbereiten sollte.
Florian, deuten sich bei euch bei den Versicherungen auch Regulatorik-Veränderungen an, die ähnlich wirken könnten wie Basel IV?
Oha, das kann ich ehrlicherweise gar nicht beantworten.
Aber du kriegst ja die Signale von
ja, aber da habe ich jetzt noch nichts mit.
Also es ist jetzt Basel IV, hat man ja auch viele Jahre. Also es ist jetzt, sagen wir, es steht in der Zukunft keine Ampel auf Rot, die euch jetzt einfach dazu zwingt.
Also Stand heute ist mir nichts bekannt.
Okay. Wie sieht das denn mit Fusion und Übernahme aus? Man hört ja jetzt gerade im Kontext UniCredit, Commerzbank, dass sich das natürlich auf die Banklinien auswirken könnte bei dem einen oder anderen Kreditnehmer, der beide hat. Wir haben vorhin gesprochen, dass die Banklinien sehr wichtig sind für die Erwale. Sprich, da könnte es Schwierigkeiten geben. Kai, erwartest du, dass zum Beispiel durch diesen großen Merger auch auf der Erwalseite das eine oder andere ins Bewegung kommt? Vielleicht oder auch der ein oder andere CFO, der eigentlich ganz fein ist mit der Lage im Moment, plötzlich gezwungen sein wird, sich dieses Thema neu anzuschauen?
Unbedingt, denn wenn ich heutzutage bei beiden möglichen Fusionspartnern UniCredit und Commerzbank heute eine Linie habe, sei es nun eine reine A-Wahl-Linie oder ein rein Kontokorrentrahmen oder eben ein Rahmen zur Wahlweise in Anspruchnahme, da kann ich nur sagen, eins und eins ist nicht unbedingt gleich zwei. Denn wenn die beiden fusionieren, heißt das noch lange nicht, dass wenn ich jeweils eine Million hatte, später dann zwei habe. Es kann gut sein, dass das Gesamthaus dann sagt, nee, für eine Million bist du gut. Und dann habe ich nur noch eine Million. Dann ist nämlich eins und eins gleich eins. Und das würde mich automatisch wieder in einen Liquiditätsengpass zwingen. Es sei denn, ich hätte die Linie nur just for fun gehabt oder zur Absicherung fürs gute Gewissen. Brauche ich diese Linien aber, muss ich damit arbeiten, komme ich automatisch in eine unschöne Situation. Das heißt, auch da kann ich nur jedem motivieren, sprechen Sie uns an, kommen Sie auf uns zu, lassen Sie uns Lösungen finden, denn wie gesagt, wir haben 25 Partner am Markt und können da Lösungen schaffen. Ich sollte nicht offen ins Messer laufen wollen und meine Kunden da hineinlaufen lassen und warten, bis die Fusion ist und plötzlich ist eine Entscheidung da.
Würde sich dieses theoretische Risiko aber nicht genauso bei Versicherungen auch zeigen, wenn jetzt zwei dieser 25 Versicherer, die in diesem Markt tätig sind, miteinander fusionieren, dass dann auch in der Kautionsversicherung ja Projekte zusammengekürzt werden müssen?
Also ich kann mich jetzt nicht an eine wirkliche Fusion von zwei Kautionsversicherer erinnern.
Nee, das haben wir noch nicht gesehen. Da steht auch, also ist mir nicht bekannt, dass sowas ist. Aber theoretisch wäre das natürlich möglich. Ne? Weil wir machen ja auch eine Risikobetrachtung und wir haben natürlich auch Kumulthemen. Und es gibt ja auch etliche Kautionsversicherer mit einer Warenkreditversicherung. Insofern hat man da immer Kumulthemen, die da auch mit einer Rolle spielen. Ne? Aber das Thema ist ja nicht nur Aval, das ist auch nicht nur die Cashlinie. Es gibt ja noch viel mehr. Hattet ja letztens oder öfter auch einen Podcast über die Warenkreditversicherung in Verbindung mit Factoring und dort auch wieder Liquidität zu holen. Working Capital Management, all diese Schlagwörter, das muss man schon integriert sehen und nicht isoliert betrachten. Und das lieber zu Zeiten, wo es einem gut geht oder wenn es schon anfängt zu kriseln, dann wird es natürlich schwieriger. Das ist aber, denke ich, eine Binsenweisheit.
Ich würde zum Schluss von euch gerne noch ein bisschen Blick nach vorne bekommen, ja, nicht den Blick in die Glaskugel. Ich glaube, dafür seid ihr zu tief drin, dass ihr nicht mehr in die Glaskugel schauen müsst, sondern bessere Instrumente habt. Vielleicht mal mit dir beginnen, Kai. Wir haben ja gerade zwei Treiber besprochen, die möglicherweise bei den Bankerwahlen Druck auf das Angebot auswirken könnten. Das eine ist dieser bevorstehende Merger oder wahrscheinlich bevorstehende Merger im Banking, das andere Basel IV. Glaubst du, dass die Versicherer, die Kautionsversicherer stark und committed genug sein werden, um, sagen wir, die Versorgung in diesem Bereich in den nächsten Jahren leisten zu können, auch wenn Banken vielleicht von diesen 75%, die sie jetzt haben, auf 65 oder 60 runtergehen sollten?
Auf jeden Fall. Die Kautionsversicherer haben wir schon jetzt 25. Es dringen noch ein, zwei pro Jahr neu auf den Markt, weil eben auch erkannt worden ist, dass man in diesem Bereich Wachstum vorhanden ist und man Geld verdienen kann, ganz klar. Also da sehe ich gar keine Schwierigkeiten, dass die Versicherungswirtschaft hier leistungsfähig ist.
Das ist eine gute Nachricht. Florian, was glaubst du, wie sich euer Portfolio an Kautionsversicherungen in den nächsten Jahren entwickeln wird? Seid ihr auf Wachstum? Seid ihr eher konstant unterwegs?
Nein, wir wachsen. Wir wachsen sehr gut und sehr stark sogar. Und das wird sich auch weiter fortsetzen.
Sehr gut. Und letzte Frage zur Nachfrageseite. Glaubt ihr, dass in Bereichen wie Defense, Schiffbau, haben wir noch gar nicht gesprochen, der Tüchtigung der Infrastruktur, mehr Nachfrage entstehen wird, als in Krisenbranchen wie Automotive, Chemie, Maschinenbau wegfällt in den nächsten Jahren?
Auf jeden Fall. Also ich bin auch engagiert im VSM, für den Verband für Schifffahrt und Meerestechnik. Und dort werden ja die Themen angesprochen. Also die Schifffahrtindustrie erfährt gerade eine sehr hohe Nachfrage. Ja, also es ist Defense, es sind aber auch öffentliche Aufträge, die da noch ergänzend reinspielen. Also die Bücher sind voll. Es geht auch darum, um Offshore-Anlagen in der Nordsee, Ostsee aufzubauen. Das heißt, die Nachfrage ist gigantisch. Man macht sich dort Gedanken, wie man das kapazitätmäßig schafft. Und es werden Menschen eingestellt werden. Also absolut positive Signale aus dieser Branche, Werften, Zulieferer. Und das ist natürlich absolut positiv, dass wir da diesen positiven, stark positiven Trend sehen im Vergleich zu diesem zurzeit immer gemäßigsten, oh, wir stagnieren, oh, wir haben nur leichtes Wachstum. Also es gibt wirklich Teilbereiche, die stark wachsen. Das ist einer davon.
Schön. Du strahlst richtig. Also man kann sich merken, die Kombination Schiffbau und Aval oder Kautionsversicherung, da geht auch ein Bremer mal aus dem Sattel, ja, bei dieser Mischung. Da kommt die Leidenschaft in das Spiel, ja.
Nichtsdestotrotz müsste trotzdem noch viel gemacht werden, dass wir auch mal wieder in einen richtigen Aufschwung kommen. Ne? Das ist ja auch alles hinlänglich diskutiert. Bürokratieabbau, Energiepreise müssen runter. Um letztendlich, sag mal, die Flut hebt alle Boote. Ja, aber punktuell in den Branchen, die wir jetzt diskutiert haben, ich glaube, da haben wir sehr gute Aussichten. Ja.
Das ist gut. Ich glaube, an dem großen Anschub der Wirtschaft, da können wir alle nicht mitwirken, aber ihr zumindest könnt dafür sorgen, dass die Garantien da sind, wenn es aufwärts geht, dass es dann zumindest sich direkt wieder abgewürgt wird, der Motor nach dem Ende des Staus.
Genau. Also wir stehen Gewehr bei Fuß und glaube, haben auch in der Vergangenheit immer bewiesen, dass wir auch durch Krisen ein stabiler Partner sind.
Schön, das ist eine schöne Botschaft. Ein positiver Podcast bei WhatsApp Corporate Finance haben wir manchmal, aber nicht immer. Heute war es mal wieder soweit. Euch beide findet man bei LinkedIn. Also wer Lust hat, Florian hat gerade die Tür weit aufgemacht, einfach mal anfunken. Da gibt's noch Garantien. Eine interessante Bestandsaufnahme für einen Markt, der riesengroß ist, aber meistens unter dem Radarschirm selbst der Fachpresse durchfliegt und in dem sich gerade einiges dreht, wie wir gehört haben. Lieber Florian, lieber Kai, danke für euren Besuch bei WhatsApp Corporate Finance.
Sehr gerne, sehr vielen Dank.
Danke.
Und danke natürlich auch all unseren Zuhörern für euer Interesse und eure Zeit. Ich bin jetzt am Ende meines Lateins angekommen, aber wie gesagt, Kai und Florian sind auch anderweitig zu erreichen. Sprecht sie einfach an. Ich hoffe, unsere kleine Exkursion in die Welt der Wahl- und Kautionsversicherung war interessant für euch. In diesem Sinne sage ich wie immer, bleibt uns gewogen und habt eine schöne sommerliche Zeit. Und bis bald.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com